Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 24. Oktober. Mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding spreche ich heute vor allem über die Konjunktur in Deutschland und Europa sowie über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Anfangs schauen wir aber nochmal kurz auf die US-Wahlen. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Holger, auch wenn es heute nicht unser Schwerpunkt ist, so kommen wir um das Thema des Jahres nicht herum, also um die Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA am 5. November. Es sind keine zwei Wochen mehr bis zum Tag der Entscheidung. Gibt es aus dem Wahlkampf etwas Neues zu berichten?
Klaus, ja, es gibt etwas Neues zu berichten. Der Trend geht zurzeit in Richtung Trump. An den Wettmärkten, die ich immer wieder beobachte, wird jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, mit gut 60% eingeschätzt gegenüber einer Wahrscheinlichkeit für Harris von 39%. Vor 6 Wochen hatten diese Märkte für Harris noch eine Chance von 53% gesehen. Die Meinungsumfragen sind nicht ganz so klar, aber sie bewegen sich auch in die Richtung, dass in den Umfragen der knappe Vorsprung von Harris, den es bis vor kurzem gab, im Prinzip verschwunden ist. Und zusätzlich auch bei den Kongresswahlen tut sich offenbar etwas im Bild. Der Senat wird wohl klar an die Republikaner gehen, das ist nichts Neues. Aber auch für das Abgeordnetenhaus hat sich der Blick etwas geändert. Dort ist jetzt, zumindest an den Wettmärkten, ein hauchdünner Vorsprung für die Republikaner. Ein Wettmarkt, auf den ich immer wieder schaue, gibt jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 50,1%, dass die Republikaner auch das Abgeordnetenhaus dominieren werden, eine Mehrheit dort gewinnen werden. Das ist alles noch ziemlich unklar. Der Ausgang der Wahl ist weiterhin offen. Aber wir sehen einen gewissen Vorteil für Trump. Das Momentum geht etwas in seine Richtung. Und wir sehen auch, dass die Chance oder die Gefahr, könnte man auch sagen, steigt, dass Trump nicht nur im Weißen Haus, sondern auch in beiden Häusern des Kongresses im Prinzip durchregieren kann. Der Kongress ist ja zuständig für Steuern und für Staatsausgaben. Also möglicherweise hat Trump, wenn er Präsident wird, auch im Kongress erhebliche Handlungsfreiheit und könnte deshalb mehr von seiner Politik umsetzen, als wenn das Abgeordnetenhaus beispielsweise bei den Demokraten bleiben würde.
Wenn ich dich richtig verstehe, und ich glaube, das ist eindeutig, dann ist Trump jetzt also der Favorit. Schlägt sich dies bereits an den Finanzmärkten nieder? Und wenn ja, wie?
Ja, wir sehen an den Finanzmärkten in den letzten Wochen etwas, was man den Trump-Trade nennt. Trump steht für zunächst etwas mehr Wachstum in den USA, geringere Unternehmenssteuern. Das ist zunächst einmal nach Meinung der Märkte gut für die US-Konjunktur, gut für Aktien, gut für den Dollar. Und auch die Renditen sind gestiegen, weil Trump ja auch für mehr Staatsschulden steht. Das ist der Trump-Trade, den wir sehen. Allerdings, ob das die Märkte auf Dauer richtig sehen, da habe ich Zweifel. Gerade beim Thema, dass Trump für mehr Wachstum sorgen würde, denke ich, anfangs wahrscheinlich ja. Er möchte ja beispielsweise etwas deregulieren. Das wäre gut für die Konjunktur. Er möchte beispielsweise, dass mehr nach Öl und Gas gebohrt werden kann, auch in Naturschutzgebieten. Das wäre für die Märkte, für die Konjunktur zunächst auch einmal gut. Aber andere Teile des Trump-Programms, mehr Zölle, weniger Einwanderung, sind auf Dauer schlecht für das Wachstum, das Trendwachstum der US-Wirtschaft. Also, was an den Märkten als Trump-Trade gilt, ist meines Erachtens nicht unbedingt dauerhaft. Was aber wahrscheinlich bleiben würde unter Trump, ist, dass bei mehr Staatsschulden natürlich die Finanzierungskosten, die Anleiherenditen höher wären und dass bei etwas mehr Inflation, beispielsweise durch den Fiskalimpuls von Steuersenkung, natürlich auch die US-Notenbank eher mit ihren Zinssenkungen aufhören müsste.
Auf die verschiedenen Szenarien für den Wahlausgang und deren Bedeutung für Wirtschaft und Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks sowie für die Geopolitik werden wir in einer Woche näher eingehen. Lass uns jetzt zum Schwerpunkt dieser Woche kommen, also zum Ausblick für die Wirtschaft in Deutschland und Europa. Dazu möchte ich dich zunächst einmal fragen, wie du die aktuelle Lage in der Eurozone insgesamt beurteilst.
Nun, die aktuelle Lage in der Eurozone ist durchwachsen. Im ersten Halbjahr hatten wir ein Wirtschaftswachstum etwas unterhalb der Trendrate von 1,3%. Und es dürfte in den kommenden Monaten und Quartalen zunächst einmal nicht besser werden. Wobei wir beim Blick auf die einzelnen Länder in der Eurozone ja, wie schon mehrfach diskutiert, den großen Unterschied sehen. In Deutschland Stagnation mit leichter Rezessionsgefahr, in Österreich ebenfalls leichte Rezession, in Südeuropa dagegen durchaus erfreuliches Wachstum.
Und wie kann es in den nächsten Monaten weitergehen? Steht uns in Europa ein schwieriger Winter bevor?
In Deutschland steht uns wahrscheinlich ein schwieriger Winter bevor. In der Eurozone insgesamt, denke ich, wird das Wachstum weitergehen. Allerdings vermutlich alles in allem mit einem Tempo etwas geringer als im ersten Halbjahr des Jahres. Schwieriger Winter ist dafür wohl ein zu großes Wort, aber eben durchwachsener Ausblick, sehr verhaltenes Wachstum. Das sind die unmittelbaren Aussichten für die Konjunktur in der Eurozone.
Holger, wenn ich mich richtig erinnere, erwartest du einen neuen Aufschwung etwa ab dem kommenden Frühjahr. Bleibst du bei dieser Vorhersage?
Ja, ich bleibe bei der Vorhersage. Keine Flaute dauert ewig. Wir werden auch diese schwache Konjunktur wieder überwinden. Wann das genau der Fall ist, ich denke im Frühjahr, wenn wir Pech haben, wird es etwas länger dauern. Aber es zeichnet sich eigentlich ab, dass es im Laufe des kommenden Jahres wieder besser werden sollte.
Worauf gründet sich dein verhaltener Optimismus?
Nun, das ist zunächst einmal die Erfahrung, dass es selten ist, dass eine Flaute lange dauert. Zum anderen aber haben wir einige richtige Gründe für die Annahme, dass es wieder besser wird. Wir sehen ja in China einen Stimulus, der wird auf Dauer wirken. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass unsere Ausfuhren nach China wieder kräftig steigen, aber doch wahrscheinlich in dem Sinne, dass die chinesische Binnennachfrage stärker wird und deshalb unsere Ausfuhren nach China nicht weiter sinken. Zudem, die US-Notenbank senkt die Zinsen, unsere Notenbank senkt die Zinsen, das wird auf Dauer wirken. Der Bedarf an Wohnraum ist groß, die Finanzierungskosten sind nicht so ungünstig. Ich denke, dass der Wohnungsbau ab Frühjahr kommenden Jahres wieder in Gang kommt. Außerdem, die privaten Verbraucher haben Geld, die Einkommen steigen stärker als die Preise. Das könnte auch auf Dauer der Konjunktur etwas helfen.
Und welche Rolle könnte dabei der private Verbrauch spielen?
Der private Verbrauch könnte langsam etwas stärker werden, aber er wird wohl nicht zum Motor der Konjunktur. Zunächst einmal wird wohl der Gegenwind von außen nachlassen müssen. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte der Zuwachs des privaten Verbrauchs wohl von etwa 0,7% im laufenden Jahr, im kommenden Jahr 1,3% betragen. Die privaten Verbraucher haben ja Geld. Was zurzeit auf die Stimmung drückt, ist die große Unsicherheit vielfach. Es ist auch das Bestreben bei vielen Menschen, die Verluste, die sie hatten während der Zeit der hohen Energiepreise, diese Verluste wieder auszugleichen, indem sie jetzt mehr sparen. Aber das dürfte ihnen im Zeitverlauf gelingen. Also, je länger wir die jetzige Situation haben, dass die Einkommen stärker steigen als die Preise, je länger die Verbraucher Zeit haben, sich daran zu gewöhnen, dass zwar die Energiekosten hoch sind, aber nicht weiter steigen, desto größer dürfte die Bereitschaft sein, etwas mehr Geld auszugeben. Anders gesagt, technisch ausgedrückt, ich denke, dass dieser Anstieg der Sparneigung, den wir zurzeit noch sehen, im kommenden Jahr nicht weitergeht und dass damit der private Verbrauch in etwa so zulegen kann, wie der Zuwachs der Einkommen dank eines robusten Arbeitsmarktes in vielen Ländern. Nicht ganz in Deutschland, aber anderswo schon. Dank eines robusten Arbeitsmarktes sieht es eigentlich so aus, dass die Einkommenslage der Verbraucher auch im kommenden Jahr sich ganz günstig entwickeln dürfte.
Kommen wir jetzt zur deutschen Konjunktur, über die ja im Moment fast täglich in der Presse auch zu lesen ist. Offenbar steckt die Wirtschaft bei uns in einer leichten Rezession. Eine Wende zum Besseren ist für die kommenden Monate nicht in Sicht, oder?
Nein, eine Wende zum Besseren in der deutschen Konjunktur ist unmittelbar nicht in Sicht. Aus China haben wir noch Gegenwind, der wird hoffentlich nachlassen, aber das wird wohl einige Monate dauern, bis wir das spüren. Die politische Unsicherheit ist in Deutschland ausgesprochen groß und auch das drückt auf die Stimmung, das drückt auf die Neigung der Unternehmen zu investieren, auf die Neigung der Bürger Geld auszugeben. Bei uns wird es in Deutschland zunächst einmal, und das heißt wohl, sagen wir, bis etwa Ostern, also bis zum Frühling, eher mau aussehen.
Fasse doch bitte noch einmal zusammen. Warum läuft es in Deutschland schlechter als in fast allen anderen Ländern der Eurozone und insbesondere als in den einstigen Krisenländern Südeuropas?
Klaus, zunächst einmal gibt es dafür Gründe in Südeuropa. Viele der Länder, Griechenland, Portugal, Spanien und in gewissem Umfang sogar auch Italien, ernten die Früchte der Reformen, die sie unter dem Druck der Schuldenkrise eingeführt haben. Zudem kommt Südeuropa ja in den Genuss eines Fiskalstimulus, also von mehr Staatsausgaben, die dort zu einem Teil jetzt finanziert werden von der Europäischen Union durch dieses Post-Pandemie-Aufbauprogramm, Next Generation EU auf Englisch genannt, insgesamt 750 Milliarden Euro, von denen Südeuropa einen relativ großen Anteil bekommt. Das hilft schon. Aber nochmals der wesentliche Grund für die bessere Konjunktur in Südeuropa ist, dass diese Länder einfach bessere Standorte für Investitionen für Unternehmen geworden sind. Zudem gibt es natürlich für Deutschland Gründe, warum es bei uns relativ schlecht läuft. Da ist zum einen der Gegenwind aus dem Außenhandel, der uns halt besonders trifft. Wir sind halt sehr ausfuhrorientiert. Dazu kommen die auch im europäischen Vergleich hohen Energiekosten. Die Schuldenbremse, wir haben halt keinen Fiskalstimulus. Die große politische Unsicherheit, die ja zum Teil ein Ausdruck der Diskussion über diese Schuldenbremse ist, genauer darüber, die Ampel streitet sich ja, wie man die Schuldenbremse einhalten kann, was wo gekürzt werden kann, welche Wachstumsinitiativen möglich sind bei den sehr begrenzten fiskalischen Mitteln. Also dieser Dauerstreit in der Ampelkoalition, wie schon erwähnt, belastet bei uns die Konjunktur. Dazu kommen andere Themen in Deutschland wie die Bürokratie, die es allerdings auch sonst in Europa gibt.
Holger, das bringt mich zur offensichtlichen Frage. Gilt die Vorhersage eines neuen Aufschwungs ab dem Frühjahr 2025 auch für Deutschland?
Ja, diese Vorhersage gilt auch für Deutschland. Wir rechnen ja damit, dass der Gegenwind aus dem Ausland, gerade aus China, nachlässt. Das würde besonders Deutschland zugutekommen. Dazu kommt auch bei uns, die Zinsen sinken, der Wohnungsbau dürfte in Gang kommen, die Einkommen der privaten Verbraucher steigen schneller als die Preise. All das spricht dafür, dass es auch in Deutschland einen gewissen Aufschwung geben wird. Und sollte es nach den Neuwahlen, entweder zum regulären Termin Ende September nächsten Jahres oder nach vorgezogenen Neuwahlen, vielleicht bereits im März, sollte es danach zu einem Reformpaket in Deutschland kommen, mit echten Wirtschaftsreformen, das ist ja möglich, dann denke ich, könnte die deutsche Konjunktur sogar ziemlich gut an Fahrt aufnehmen.
Holger, was müsste denn passieren, damit es in Deutschland eher und kräftiger vorangeht?
Nun, wir brauchen ein Reformpaket. Dazu müsste die Schuldenbremse gelockert werden, aber nur zielgerichtet gelockert werden, sodass sie mehr Spielraum lässt für Nettoinvestitionen des Staates und eine geringere Steuer für Unternehmen. Nicht in dem Sinne, dass die Schuldenbremse für mehr Sozialausgaben gelockert wird. Das müsste ausdrücklich ausgeschlossen werden. Wir brauchen als Teil des Reformpakets Mitte-Rechts, Union, gibt etwas nach bei der Schuldenbremse, auch ein gewisses Nachgeben Mitte-Links. Beispielsweise noch klarere Kriterien beim Bürgergeld, beispielsweise ein Ende der Rente mit 63, sowie andere Sozialreformen, die dazu führen, dass die Anreize richtig gesetzt werden, es lohnt sich, mehr zu arbeiten, und die dazu führen, dass der Anstieg der Lohnnebenkosten nicht weitergeht, denn hohe Lohnnebenkosten sind ein echtes Wachstumshemmnis. Zusätzlich brauchen wir eine bessere Verwaltung, die auch personell in einigen Bereichen besser ausgestattet sein muss. In einigen Bereichen da, wo wirklich verwaltet wird, wo die Anträge bearbeitet werden, nicht in den Ministerien. Und im Idealfall auch eine Verwaltung, die, indem sie einige, gerade auch jüngere Leute einstellt, die auch digitaler wird, als sie es bisher ist. Und wir brauchen, wie schon mehrfach diskutiert, schnellere Verfahren, um Anträge in der Verwaltung zu bearbeiten, um Gerichtsverfahren, Gerichtsstreitigkeiten aus dem Weg zu räumen, sodass eben Vorhaben, öffentliche Investitionen, aber auch private Investitionen, da wo sie genehmigt werden müssen, einfach schneller umgesetzt werden können. Deutschland braucht ein Reformpaket und ich bin durchaus optimistisch, dass wahrscheinlich allerdings erst nach der nächsten Bundestagswahl wir ein solches Reformpaket bekommen. Bis dahin wird es wohl nur einige kleinere, nützliche, aber doch kleinere Wachstumsinitiativen geben.
Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Notenbank und Geldpolitik. Vor genau einer Woche hat die Europäische Zentralbank ihren maßgeblichen Leitzins zum dritten Mal seit Juni um einen Viertelprozentpunkt gesenkt, auf jetzt 3,25%. Das hatten nahezu alle Beobachter, ebenso wie du, vorab erwartet. Hat dich dennoch irgendetwas an der Entscheidung überrascht?
Ja, ein bisschen überrascht war ich schon und auch erfreut. In dem Sinne, die Europäische Zentralbank hat klar signalisiert, dass ihre eigenen Prognosen, die sie 5 Wochen vorher vorgestellt hatte, bereits veraltet sind. Die EZB sieht klar, dass der Wachstumsausblick trüber ist, als die Zentralbank bis dahin dachte und dass auch als Folge dessen zumindest kurzfristig die Inflation wohl etwas schneller zurückgeht als erwartet. Das hat man nicht immer bei Zentralbanken, dass sie bereits nach so kurzer Zeit sehen, aua, wir haben da nicht ganz richtig gelegen.
Natürlich interessiert mich, wie wahrscheinlich auch viele Hörer, wie es denn jetzt weitergehen wird. Wird die EZB im Dezember noch einmal nachlegen und ihren Einlagesatz weiter senken?
Sehr wahrscheinlich ja, sofern nicht die Konjunktur oder die Inflation in den kommenden Monaten nach oben überraschen. Möglich ist das ja immer. Also, wenn es keine Überraschung dieser Art gibt, dann wird die Europäische Zentralbank im Dezember ihren Leitzins wohl nochmal um 0,25 Prozentpunkt senken, auf dann 3%. Dann sind wir von 4%, wo wir bis Juni waren, auf 3% schon ein gutes Stück vorangekommen. Das dürfte dann eben mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dazu beitragen, dass ab Frühjahr, Sommer bei uns die Konjunktur auch wieder besser in Gang kommen kann.
Dann schauen wir jetzt ein bisschen über das aktuelle Jahr hinaus. Wie ist dein Ausblick auf die Geldpolitik im kommenden Jahr? Könnte sie auch von der Entwicklung in den USA und damit vom Wahlausgang abhängen?
Wir erwarten, dass sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank im kommenden Jahr, vor allen Dingen im Winter und Frühjahr, ihre Leitzinsen weiter senken werden. Bei der Fed auf 4%, vielleicht auch leicht darunter, bei der Europäischen Zentralbank auf 2,5%, vielleicht auch leicht darunter. Allerdings kann einiges gerade in den USA vom Ausgang der dortigen Wahl abhängen. Sollte, wie schon diskutiert, Trump Präsident werden und sollte er eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses haben, sodass er auch seine Steuersenkungspläne durchsetzen kann, dann würde das ja heißen, die US-Konjunktur läuft besser, sie bekommt einen Fiskalimpuls. Dann würde aber auch das Programm von Trump, er möchte ja Zölle erhöhen, zu mehr Inflation führen. Das könnte dann die US-Notenbank davon abhalten, im kommenden Jahr die Zinsen weiter zu senken. Andererseits könnten die Drohungen Trumps gegenüber Europa mit neuen Zöllen bei uns die Konjunktur etwas stärker eintrüben. Es ist durchaus denkbar, dass, wenn Trump tatsächlich ernst macht und entweder kräftig droht mit Zöllen oder deutlich höhere Strafzölle erhebt, dass dann bei uns der Aufschwung, den ich ja für Frühjahr erwarte, eher schwächlich ausfällt oder zunächst einmal gar nicht richtig in Gang kommt. Das wäre dann bei uns ein Argument für die Europäische Zentralbank, möglicherweise bei der Zinspolitik noch etwas weiter zu gehen, als wir das bisher erwarten. Aber hier ist vieles, was eben abhängig ist, gerade von der politischen Lage in den USA.
Herzlichen Dank, Holger. Damit sind wir schon fast wieder beim Thema der US-Wahlen. Das werden wir uns kommende Woche vertiefend ansehen und sicherlich erneut auch in 2 Wochen, wenn dann die US-Bürger gewählt haben und die Auszählung der Stimmen hoffentlich so weit fortgeschritten ist, dass sich ein Ergebnis abzeichnet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.